Sie forschen ja unter anderem schwerpunktmäßig zu der Geschichte von gebärdenden Gehörlosen.
Ja.
Und wie war das denn? Ab wann wurde das denn so verstärkt in der Gesellschaft auch Thema? Oder ab wann wurde für gebärdende Gehörlose auch politisch irgendwo mitgedacht?
Das ist eine interessante Frage. Als Historiker gibt es da natürlich sicherlich mehrere Punkte. Ein erster wichtiger Punkt ist sicherlich nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Gehörlose Menschen waren zwangssterilisiert worden nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Und es bilden sich in Ost- und Westdeutschland Vereine, wo auch ganz klar ein Anspruch da ist, dass die Teilhabe an der Gesellschaft wünschen, dass sie zeigen wollen, wir können was leisten, wir sind nicht behindert im Sinne von, dass wir nichts leisten können in der Gesellschaft und da als irgendwie Nutznießer oder so abgetan werden müssten. Also da ist ein Aktivismus, aber so eine Identität als gebärdensprachlich gehörlose Menschen, das entwickelt sich dann schrittweise in den nächsten Jahrzehnten. Wichtig ist da eine Studie, die in den USA 1960 publiziert wird, eine erste linguistische Studie zu einer nationalen Gebärdensprache. Und es dauert dann wieder ein paar Jahre, ehe das auch nach Deutschland kommt. In den 70er Jahren wird da in Ost- und Westdeutschland diskutiert darüber. Und Ende der 70er Jahre liegen dann auch, oder Mitte, sogar die ersten Forschungsergebnisse zu dem, was wir heute als deutsche Gebärdensprache bezeichnen. Und eigentlich ist es so ein Prozess, der bis heute anhält. 2002 ist ein wichtiger Punkt, weil da die deutsche Gebärdensprache als eine Sprache anerkannt wurde. Das heißt, da hängen dann auch gewisse Gesetze, die man gewisse Rechte, die man einfordern kann, mit dran. Und ein neuer Punkt ist letztlich auch die letzten Wochen, die Pandemie, die wir hier erlebt haben, weil damit große Herausforderungen auf die Gesellschaft zukamen. Wenn wir einen Lockdown haben, erreichen denn die Informationen, die übers Fernsehen, übers Radio, über die Zeitungen verbreitet werden und über Medien im Internet, erreichen die auch wirklich alle Menschen in unserem Land? Und da haben gehörlose Menschen von Anfang an, der Deutsche Gehörlosenbund und aber auch regionale, lokale Vertreter und Aktivisten, sehr viele gehörlose Menschen, die sich da engagiert haben, gesagt, die Informationen kommen nicht bei allen gehörlosen Menschen an. Also ist das jetzt durchaus ein interessanter Punkt, wo ein neuer Schritt getan werden kann, um eine weitere Sichtbarkeit zu erreichen und auch auf Probleme aufmerksam zu machen.
Wenn Sie jetzt auch die Reichweite ansprechen, die sich da vergrößert hat und die Sprache an sich, die dann mehr erforscht wurde und mehr in die Öffentlichkeit eingebunden wurde, hat sich denn die Gebärdensprache an sich auch dann quasi im Verlauf verändert?
Es ist eine sehr gute Frage. Man könnte sagen, dass Gebärdensprachen es immer gegeben hat, wenn zwei Gehörlose mindestens aufeinandertreffen oder wenn einer versucht, ein Gehörloser in einer hörenden Umwelt sich mit Hand und Fuß, wie man so sagt, verständlich zu machen. Aber in Deutschland eine Standardisierung oder Erforschung, also eine Erforschung von Gebärdensprachen und dass es unterschiedliche Sachen gibt, dass man zum Beispiel die deutsche Lautsprache, dass man dazu gebärden kann und dabei den Regeln der Lautsprache folgt, dass das was anderes ist als eine eigenständige Gebärdensprache, die einer eigenen Gesetzmäßigkeit und Logik folgt, das wird erst seit den 1970er Jahren erforscht. Und da gibt es erst um 1980 herum erste Studien und 1985 ein erstes Wörterbuch. Und da setzt sozusagen eine Standardisierung ein. Ab da reden wir auch von der deutschen Gebärdensprache als eine eigenständige Sprache. Und daneben gibt es natürlich auch viele Dialekte. Das heißt, man kann gewissermaßen sagen, die deutsche Gebärdensprache als eine standardisierte Sprache ist noch sehr jung. Die ist in einer Entwicklung und Standardisierung begriffen und deswegen ist so eine Standardisierung und Erforschung auch wichtig, dass Kommunikation auch wirklich möglich wird.
Sie haben ja auch ganz speziell vor allem zur Geschichte in der DDR geforscht von Gehörlosen und Gebärdensprache dort.
Ja.
Wie ist es denn mit dem, was davon vielleicht noch geblieben ist? Gab es da früher Unterschiede, auch jetzt 30 Jahre nach der Wende, zwischen DDR und BRD, Ost und West? Und hat sich davon im Prinzip bis heute noch ein bisschen was gehalten oder wird das jetzt auch nach und nach angeglichen?
Ja. Es gab da auf alle Fälle unterschiedliche Entwicklungen, denn es gab in der Bundesrepublik wurde der Deutsche Gehörlosenbund gleich nach der Gründung der Bundesrepublik gegründet, 1950, und in der DDR wurde 1957 ein Verein gegründet und das war in gewisser Weise auch, also ein Verein, wo alle hörgeschädigten Menschen letztlich unterkamen, auch Schwerhörige, die lautsprachlich kommunizieren. Und da gab es dann Interessensgruppen. Das ist zum Beispiel schon mal unterschiedlich. In beiden, in der Bundesrepublik, gab es da oder gibt es separate Vereine. für die DDR war es erstaunlich, dass es überhaupt sowas gab. Da ist es erstmal sehr interessant, dass die DDR-Führung gehörlosen Menschen tatsächlich einen eigenen Verein zugestanden hat, der auch bis nach der Wiedervereinigung existierte. Und letztlich gingen die DDR-Vereine dann, die haben sich dann verbunden mit ihren westdeutschen Pendants. Und es gründete sich auch Anfang der 90er Jahre also auch ein Interessensverband der ostdeutschen Gehörlosen. Also da, das waren letztlich 40 Jahre, das wissen Hörende genauso wie die Gehörlosen, da hat sich auch die Identität durchaus ein bisschen herausgebildet und durchaus wird das auch bewahrt. Also da sind Unterschiede durchaus erkennbar, aber halt auch durchaus ein Vereinigungsprozess.
Dann gehen wir nochmal zu was, was jetzt ja auch verstärkt, auch in den letzten Wochen, auch international und in allen Bereichen die Gehörlosen betroffen hat, beziehungsweise uns alle betroffen hat, nämlich die Corona-Situation oder die Corona-Krise und im Zuge dessen, wie wurden denn Probleme sichtbar nochmal durch zum Beispiel die Maskenpflicht oder die Einschränkungsmaßnahmen?
Ja, erstmal für uns Hörende war das an erster Stelle, ich glaube für die meisten auch sehr überzeugend, Maske, dass das etwas ausrichten kann in der Pandemie. Für gehörlose Menschen ist das natürlich eine große Herausforderung, wenn der größte Teil des Gesichts bedeckt ist. Also mir fiel es dann selber auf, man sieht ja kaum noch, wenn man Leute anschaut in der Bahn, in öffentlichen Räumen, ob sie einen anlächeln, man kann es kaum erkennen oder ob sie eher desinteressiert gucken. Gebärdensprache funktioniert nicht nur über die Hände. Also manche denken, naja, das sind halt Gebärden, Gesten, Handstellungen, Bewegungen, die man tut. Gebärdensprache ist schon so eine Körpersprache. Sehr wichtig ist der Gesichtsausdruck, sehr wichtig ist auch das Mundbild. Es gibt Gebärden, die mit der Hand ausgeführt werden und die unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, wie man den Mund formt. Also man spricht mit oder ohne Ton zu den Gebärden dazu. Zum Beispiel Geschwister, Bruder, Schwester wäre so ein Beispiel, wo dann die Form, die Stellung des Mundes den Unterschied macht, ob es nun um den Bruder oder die Schwester geht. Und so eine Sachen, das heißt, der Mundschutz, der das gesamte Gesicht bedeckt, der schränkt massiv letztlich die Möglichkeit ein, diese visuelle Sprache einzusetzen. Das ist also nicht nur Lippenlesen, was jetzt eher schwerhörige Menschen auch nutzen. Auch da ist halt das Problem da. Auch bei Gebärdensprache ist das eine Einschränkung und ein Problem, wenn man das Gesicht nicht mehr sehen kann. Mhm. Also es ist eine große Herausforderung, die nicht so ohne weiteres zu klären ist, aber wo es wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft halt auch da mitreden, damit gehörlose Menschen zwar den Schutz haben und hörende Menschen auch im Kontakt mit Gehörlosen, aber dass sie auch kommunizieren können, weil wenn eine Sache, glaube ich, auch klar geworden ist in den letzten Wochen, dann ist es wirklich der Umgang mit Isolation und gehörlose Menschen sind schon sehr in ihrer Gruppe und es ist eine kleine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, aber da ist schon eine gewisse Isolation dabei, wenn sie auf Gebärdensprachen kommunizieren und das wird letztlich auch verstärkt, wenn die klassischen Kontakte im Laden und beim Arzt auch noch reduziert werden.
Ja. Wie wird denn dann da jetzt verstärkt vielleicht auch irgendwie für die gehörlosen Menschen oder gebärdenden Menschen mitgedacht? Gibt es da Projekte aktuell?
Also ich sehe erstmal, dass es wahrgenommen wird, dass gehörlose Menschen es schaffen, dass es verbreitet wird in den Medien, dass erstmal Aufmerksamkeit für das Problem besteht, was jetzt in der Pandemie natürlich letztlich sogar lebenswichtig ist, dass gehörlose Menschen die Informationen erfahren. Aber was natürlich ein Problem ist, was auch zu Nicht-Pandemie-Zeiten da ist, dass alle wichtigen Informationen gehörlose Menschen erreichen. Zum einen haben wir ja dieses Problem, dass jedes Bundesland seine eigenen Regelungen macht. Und das bedeutet, dass natürlich jedes Bundesland auch daran denken muss, gibt es Möglichkeiten, Informationen zu verbreiten. Das ist also sehr unterschiedlich. Das heißt, gehörlose Menschen in unterschiedlichen Bundesländern haben unterschiedlichen Zugang zu Informationen. Und da ist sicherlich ein akuter Handlungsbedarf. Da rühren sich gehörlose Aktivisten weiter. Da bin auch ich mit Kollegen und gehörlosen Aktivisten im Gespräch und wir schreiben Anträge, um darauf hinzuweisen, weil hier können sicherlich Strukturen geschaffen werden, dass man eben in jedem Bundesland politische Kanäle hat, wo also einheitlich auch, dass alle das erreichen. Was jetzt auch wichtig ist, und da sieht man auch, dass es wichtig ist, dass hier Politik und Medien miteinander mit den Interessensgruppen kommunizieren, weil es sicherlich verschiedene Wege gibt, wie die Informationen dann auch verständlich weitergegeben werden. Und das betrifft ja auch andere Bevölkerungsgruppen. Also Gebärdensprache ist eins, leichte Sprache was anderes. Migranten sind ja auch betroffen. Also alle Menschen, die nicht so einfach deutsche Lautsprache und damit zusammenhängend deutsche Schriftsprache verstehen. Und ich denke, das ist etwas, wo im Moment viele Projekte im Entstehen sind, wo Corona letztlich, wir sagen können, vielleicht können wir einfach da was Positives draus nehmen, indem wir hier neue Strukturen schaffen, dass wir verstehen, dass Informationen halt nicht nur über geschriebenes Wort und Schrift verbreitet werden können in der deutschen Sprache, sondern dass wir an alle in der Bevölkerung, an alle Menschen, die hier leben, denken müssen.
Was sind denn da so konkrete Sachen, was in den Projekten gemacht wird, um diese Situation zu verbessern, um diese Reichweite auszuweiten?
Na, als erster wichtige Punkt ist ein Bewusstsein. Also für mich ist in der Arbeit, die ich konkret mache, das auch wichtig, einfach zu sagen, okay, wir brauchen fundierte Studien, die gibt es auch einfach nicht, um nachzuvollziehen, wieso man in Deutschland einfach so fokussiert auf die Lautsprache ist und viel weniger offen als zum Beispiel in Schweden oder in den USA, auch ganz selbstverständlich, viel stärker Gebärdensprachen im öffentlichen Raum zu nutzen. Andere Möglichkeit, warum nicht die deutsche Gebärdensprache als eine Fremdsprache an Schulen anbieten, wenn mehr hörende Menschen ein Verständnis dafür haben, dass es diese Sprache gibt, dass man sie als Kind viel leichter erlernen kann als Erwachsener und dass man ehrlich gesagt Freude dran haben kann und dass auch hörende Menschen davon sehr profitieren können, wenn sie die Sprache nutzen, also für Kinder so ein dreidimensionales Vorstellungsgeschehen, auch für sehr kleine Kinder, die noch nicht so gut sprechen können, weil artikulieren ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Und das ist eine Bewegung, wo ich mich auch engagiere und versuche, Projekte anzustoßen. Also um es zusammenzufassen, ein Verständnis daraus, wieso wir so wenig offen bisher waren für Gebärdensprache, obwohl sich da schon sehr viel verändert hat in den letzten 30, 40 Jahren. Und weiterhin für eine Offenheit zu werben, Gebärdensprachen präsenter zu machen, sodass es letztlich dann leichter ist, für gehörlose Menschen zu kommunizieren mit ihrer hörenden Umwelt und auch die wichtigen Informationen mitzubekommen.